بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, und unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wir machen inshallah ta'ala heute weiter im ersten Band, im Kapitel 94, Hadith 236. Dort heißt es, 94, beim Aufwachen an seinen Kleidern eine Flüssigkeit vorfinden. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, was zu tun sei, wenn ein Mann an seinen Kleidern eine Flüssigkeit vorfindet und sich an keinen Traum erinnern kann. Er antwortete, er soll den Ghusl durchführen. Und er wurde auch darüber gefragt, was zu tun sei, wenn ein Mann einen Traum hatte, aber keine Flüssigkeit vorfindet. Er sagte, er muss den Ghusl dann nicht durchführen. Sulaim radiallahu anha sagte dann, wenn die Frau so etwas sieht, muss sie dann auch Ghusl machen? Er sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, für Frauen und Männer gelten grundsätzlich dieselben Gesetze. Dieses Kapitel beschäftigt sich also mit der Frage, dass man, nachdem wir zuvor uns angeschaut haben und gefragt haben, wie handelt man, wenn man versehentlich ohne Wudu gebetet hat, stellt sich nun die Frage, wenn man nach dem Schlafen aufwacht, ist es ja relativ klar, dass man den Wudu erneuern muss. Warum? Weil der Schlaf so behandelt wird, als wäre etwas ausgetreten, auch wenn nicht unbedingt etwas ausgetreten sein muss. Das nennt man Madinna, man geht davon aus und deswegen erhält es dieselben Regeln. Wie zum Beispiel einen Menschen, den du als Muslim angetroffen hast und eine Woche später verstirbt er, gehst du auch davon aus, dass er immer noch Muslim geblieben ist. So, er hält praktisch das ist dieselbe Regel, wie wenn du sicher wärst. Und hier ist die Frage, wenn man jetzt aufwacht und an seinen Kleidern eine Flüssigkeit vorfindet, stellt sich natürlich erst einmal die Frage, welche Flüssigkeit ist das? Und der Autor, rahimahullah, hat stillschweigend vorausgesetzt, dass man festgestellt hat, dass es um Samenflüssigkeit geht. Denn es könnte ja auch Madhi gewesen sein. Und wenn man sich unsicher wäre, ob es Madhi ist oder ob es Sperma war, dann geht man von dem aus, was gewiss ist. Und wie können wir das unterscheiden? Zum Beispiel anhand der Menge und anhand des Geruches oder anhand der Farbe oder anhand der Dickflüssigkeit oder anhand dessen, woran man sich erinnern kann. All das sind Anhaltspunkte, an denen man festmachen kann, ob es sich um Madhi, das heißt um die Vorsamenflüssigkeit handelt, oder um Sperma handelt, das in Bezug auf den Mann. Wenn wir aber jetzt uns sicher sind, dass es tatsächlich ein Samenerguss gewesen ist, dann stellt sich eben die Frage, wie man damit umzugehen hat. Und erstens, ob man den Ghusl vollziehen muss, und zweitens, die Unterscheidung, ob man sich erinnern kann oder nicht erinnern kann und ob man was vorfindet oder nichts vorfindet, wenn man sich erinnern kann. Okay? Das heißt, das sind praktisch vier verschiedene Fälle. Fall Nummer 1, man findet nichts vor und man kann sich auch nichts erinnern. Dann gibt es keinen Grund, warum man überhaupt den Ghusl vollziehen sollte. Zweiter Fall, man findet nichts vor, aber man kann sich daran erinnern, etwas geträumt zu haben, dann stellt sich die Frage, ob man Ghusl vollziehen muss oder nicht. Der dritte Fall ist, man findet etwas vor und man kann sich auch daran erinnern. Oder vierter Fall, man findet etwas vor und man kann sich nicht daran erinnern. Und dieser Hadith beantwortet uns praktisch diese Frage, denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, was zu tun sei, wenn ein Mann an seinen Kleidern eine Flüssigkeit vorfindet und sich an keinen Traum erinnern kann. Ich nehme schon einmal vorweg, am Ende sagte der Prophet alaihi salatu wasallam, als er gefragt wurde, ob das für Männer und auch für Frauen gilt, diese Regel, sagte er ja. Also entnehmen wir aus der Frage oder aus der Antwort des Propheten alaihi salatu wasallam, obwohl er nach Männern gefragt worden ist, dass es nicht für Männer gilt, sondern auch für Frauen gilt. Und hier müssen wir eben aufpassen, weil öfter, wenn man einen Hadith liest und jemand stellt eine Frage und bekommt eine Antwort dazu, stellt sich ihm die Frage, ist diese Antwort nur für den Fragenden gewesen oder können wir sie verallgemeinern? Ja? Und in diesem Fall hier sagt, redet der Fragende von einem Mann, wahrscheinlich, weil er selbst ein Mann ist. Aber die Frage ist, hat das irgendeine einschränkende Wirkung auf die Antwort des Propheten a.s.? Die Antwort lautet nein. Es war eben nur ein Mann, der gefragt hat. Aber dieser Satz, wenn ein Mann an seinen Kleidern eine Flüssigkeit vorfindet, hat praktisch keine einschränkende Bedeutung, sondern sie wurde, es heißt der Wefer nur deswegen Mann, weil anscheinend der Fragende nach einem Mann gefragt hat oder selbst ein Mann war und deswegen nach Männern gefragt hat. Und aber er hat entscheidend gefragt, er findet eine Flüssigkeit vor und kann sich an keinen Traum erinnern. Da sagte der Prophet a.s., er soll den Ghusl durchführen. Also hat der Prophet a.s. hiermit klar gemacht, dass es nicht darum geht, ob man sich erinnern kann oder nicht. Denn wenn man sich schon nicht erinnern kann und trotzdem Ghusl vollziehen muss, dann erst recht, wenn man sich daran erinnern kann. Insofern hat er, a.s., die beiden Fälle praktisch schon beantwortet. Das ist, was wir sagen, wenn er sagt, wenn wir im Arabischen reden von Jawami al-Kalim, der Prophet a.s. sagt etwas, er sagt ja auf eine Frage und gleichzeitig hat er automatisch eine andere Frage mit beantwortet, a.s. Er soll den Ghusl durchführen. Dann wurde er darüber gefragt, was zu tun sei, wenn ein Mann einen Traum hatte, aber keine Flüssigkeit vorfindet. Also genau den umgekehrten Fall, weil das ist der Fall, der noch übrig bleibt von allen vier Fällen. Den ersten, also den beantwortet, der erste haben wir gesagt, der ist irrelevant. Und die anderen drei sind relevant. Zwei hat er beantwortet, also fehlt noch der entscheidende Fall, wenn ein Mann die Flüssigkeit, das heißt, طبعاً hier auch die Überlieferer oder die fragenden Sahaba reden hier von einer Flüssigkeit, okay, weiß es auf Arabisch Al-Balal, da ist sogar Feuchtigkeit einfach nur gemeint. Und damit sie eben das umschreiben, wovor man sich normalerweise schämt zu fragen. Wenn man versteht, worum es genau geht, dann ist die Frage eindeutig gestellt. Manchmal natürlich muss man eindeutig sagen, worum es geht. Wie gesagt, um zu unterscheiden zwischen Madhi und Mani, in diesem Fall zwischen Vorsamenflüssigkeit und der Samenflüssigkeit selbst. Er fragt, was zu tun sei, wenn ein Mann einen Traum hatte, aber keine Flüssigkeit vorfindet. Dann sagte er als Antwort, er muss den Ghusl dann nicht durchführen. Also wissen wir, dass es letztendlich darum geht, ob der Mann einen Samenerguss gehabt hat oder nicht. Und die einzige Möglichkeit, das festzustellen, ist praktisch in allen Situationen, dass er eine Flüssigkeit vorfindet. Das ist praktisch die Zusammenfassung dieser vier Fälle. Findet er etwas vor, dann ist es irrelevant, ob er sich daran erinnern kann oder nicht erinnern kann. Findet er nichts vor, ist auch irrelevant, ob er überhaupt etwas geträumt hat oder ob er nichts geträumt hat. Dann sagte sie, Sulaim, radiallahu anha, wenn die Frau so etwas sieht, muss sie dann auch Ghusl machen. Das heißt, auch eine Frau kann eine Ejakulation haben, auch etwas träumen und die entsprechende Flüssigkeit entsteht bei ihr ebenfalls und gelangt an die Kleider. Wie soll sie sich verhalten? Dann sagt der Prophet a.s. Er sagte, إنما النساء شقائق الرجال. Auf Arabisch wortwörtlich heißt es, die Frauen sind entweder ein Teil der Männer oder die Frauen sind die Vollgeschwister der Männer. Die Frauen sind Vollgeschwister der Männer. Das heißt, der Prophet a.s. hat jetzt nicht nur die Frage beantwortet, wie wir vorhin schon gesehen haben, sondern er hat uns eine allgemeine Regel gegeben. Sie lautet, grundsätzlich gilt für Frauen genau das Gleiche, was auch für Männer gilt. Grundsätzlich, wie ist die Hajj bei Männern, wie hat der Prophet sie durchgeführt? Genauso müssen die Frauen die Hajj normalerweise auch durchführen. Wie hat der Prophet gebetet? Genauso müssen die Frauen ebenfalls beten. Wie hat der Prophet gespendet? Genauso sollen die Frauen ihre Zakat-Spende geben. Und so weiter und so fort. Die Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn es Ausnahmen gibt, dann wird darauf explizit hingewiesen. Okay? Das heißt, wenn es einen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau bei den Ibadat, dann wird darauf extra hingewiesen. Ansonsten gilt für sie genau das Gleiche. Wie zum Beispiel, dass eine Frau eben hinter den Männern betet im Gemeinschaftsgebet und nicht in der gleichen Reihe oder vor ihnen. Darauf wird explizit in den Hadithen hingewiesen. Aber ansonsten, grundsätzlich gilt für sie alle das Gleiche. Also wenn wir einen Beweis haben, dass der Prophet a.s. in Richtung Qibla Makkah gebetet hat, brauchen wir für die Frauen nicht einen extra Beweis dafür. Das ist so viel zu diesem 94. Kapitel. 95. Wenn eine Frau das vorfindet, was ein Mann vorfindet. Taban, diese Frage wurde praktisch durch die vorige Überlieferung schon beantwortet, aber es gibt noch eine ausführlichere Version und deswegen hat der Imam dafür ein extra Kapitel erwähnt. Wir haben ja gesagt, das ist ein Nachteil bei den Hadithen von Sunan Abi Dawud, wenn man so will, dass eben er die Hadithe immer vollständig grundsätzlich erwähnt und deswegen kommen in manchen Kapiteln Themen dran, die auch woanders passen würden. Ja. Aber wir haben gesagt, der andere Nachteil, der Vorteil, wenn man die zerstückeln würde, wäre, dass man immer nur das dort stehen hat, wo man es stehen haben möchte. Nachteil wäre, man würde die Zusammenhänge wohl schwieriger erkennen, gerade als Laie, und es käme zu Verdopplungen. Ja. Die Frage ist jetzt, was ist, wenn eine Frau das vorfindet, was ein Mann vorfindet? 237, Aisha berichtet, dass Sulaym al-Ansariya, die Mutter von Anas ibn Malik, sagte, O Gesandter Allahs, Allah Azza wa Jal scheut die Wahrheit nicht. Was ist mit der Frau, wenn sie im Traum dasselbe sieht wie ein Mann? Muss sie dann den Ghusl vollziehen oder nicht? Aisha radiallahu anha sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wie folgt antwortete, ja, sie soll den Ghusl durchführen, wenn sie die Flüssigkeit vorfindet. Aisha radiallahu anha sagte, da wandte ich mich ihr zu und sagte zu ihr, pfui über dich. Seit wann sieht eine Frau so etwas? Da sagte der Gesandte Allahs, da wandte sich der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam zu mir und sagte, möge deine rechte Hand in Sand gerieben werden. Woher kommt denn sonst die Ähnlichkeit? Aisha also noch einmal berichtet über Sulaym, Mutter von Anas, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, dass sie den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes fragt. Sie sagt, O Gesandter Allahs, Allah azza wa jal scheut die Wahrheit nicht. Was ist mit der Frau, wenn sie im Traum dasselbe sieht wie ein Mann? Was profitieren wir von dieser Einleitung von Sulaym? Warum hat sie die Frage nicht direkt gestellt, sondern direkt erstmal einmal gesagt, O Gesandter Allahs, Allah scheut die Wahrheit nicht. Weil sie den Mufti, in diesem Fall den Propheten a.s.w., darauf vorbereiten möchte, dass sie jetzt gleich eine Frage stellen wird, vor der man sich normalerweise schämt. Und er soll sich darauf gefasst machen und sich nicht erschrecken oder verwundern. Und deswegen, so geht man auch um mit Leuten, denen man etwas sagen möchte, was eher eine überraschende Wirkung hat, sei sie positiv oder sei sie eher negativ wie in diesem Fall. Und das ist eine schöne Art, jemanden darauf vorzubereiten, dass er eben nicht schockiert ist. Und das gehört zum Anstand. Was ist mit der Frau, wenn sie im Traum dasselbe sieht wie ein Mann? Muss sie dann den Rusul vollziehen oder nicht? Der Prophet Sassim hat die Frage beantwortet, wenn sie Flüssigkeit vorfindet. Okay? Also auch hier gilt für sie dasselbe wie für den Mann gilt. Es geht um die Flüssigkeit, ob sie vorgefunden wird oder eben nicht. Da sagte Aisha, da wandte ich mich ihr zu, das heißt umzunehmen zu, und sagte, pfui über dich, seit wann sieht eine Frau so etwas? Das heißt also, es ist nicht so, dass jede Frau so etwas sieht. Das ist Nummer eins. Die Menschen sind unterschiedlich. Und Nummer zwei will sie damit auch zum Ausdruck bringen, dass es eine Angelegenheit ist, die, vor der man sich normalerweise schämt und so etwas eigentlich ungern zur Ansprache kommt. Aber Sulaim muss ja die Frage stellen, damit sie die Antwort darauf auch bekommt. Aber der Prophet a.s. hat ihr klar gemacht, nur weil du so etwas nicht kennst, heißt es nicht, dass andere Frauen nicht so etwas sehen. Und deswegen sagte er, möge deine Hand in Sand gerieben werden. Und das ist ein arabischer Ausdruck, der so viel bedeutet wie, mögest du verarmen. Aber es ist ein Ausdruck, der gesagt und nicht gemeint ist. Woher kommt denn sonst die Ähnlichkeit? Das heißt, der Prophet sagte, du weißt doch, die Kinder ähneln manchmal dem Vater, ähneln manchmal, der Mutter, manchmal dem einen mehr, manchmal dem anderen weniger. Es gibt doch irgendeinen Grund dafür, dass die Ähnlichkeit zustande kommt. Und über diesen Hadith, Taban, haben die Gelehrten unterschiedliche Meinungen geäußert, wie er zu verstehen ist, sage ich mal aus der heutigen Perspektive, weil wir wissen, dass jeder Mensch, zumindest ist das der Stand der Kenntnisse heute, dass jeder Mensch entsteht aus dem Samen des Mannes und aus der Eizelle der Frau und dass von beiden 23 Chromosomen kommen. Und von den insgesamt 46 sind zwei die Geschlechtschromosomen, entweder XX oder XY. Und die Frage, und uns wird ja gelehrt, dass die Gene, die auf diesen Chromosomen sitzen, für die Ähnlichkeit, für den Phänotyp verantwortlich sind, ja, wie der Mensch letztendlich aussieht. Und die offensichtliche Bedeutung dieser Hadithe ist ja, dass man sagt, die Flüssigkeit, die andere vorausgeht, vorauseilt, nach manchen Überlieferungen überwiegt, sie ist verantwortlich für die Ähnlichkeit. Und das ist natürlich etwas problematisch, zumindest nach dem Stand der Kenntnisse. Aber die Realität ist so, liebe Geschwister, dass diese Thematik nach dem heutigen Stand der Kenntnisse in der Biologie noch nicht so weit erforscht ist, dass man wirklich weiß, warum ein Mensch einem Elternteil ähnlicher sieht als einem anderen. Das weiß man nicht. Man geht davon aus, natürlich, ich glaube, da werden auch keine Zweifel darüber streiten, dass die Gene dafür verantwortlich sind. Aber es gibt auch die Angelegenheit der Ausprägung dieser Gene. Ja, das heißt also, die Wissenschaftler wissen auch, dass wenn etwas auf einem Gen geschrieben steht, dann heißt es ja nicht, dass der Mensch, dass dieses Gen beim Menschen auch wirklich verwirklicht wird. Ja, ich gebe ein einfaches Beispiel, wenn jemand, wenn ein Elternteil, helle Haarfarbe hat und das andere Elternteil dunkle Haarfarbe hat, oder helle Hautfarbe hat, andere dunkle Hautfarbe hat, dann ist es meistens so, dass das Dunkle sich eher durchsetzt als das Hellere. Das sagen die Erfahrungswerte. Und deswegen sage ich, die Durchsetzung eines Genes hängt nicht nur davon ab, dass es überhaupt vorhanden ist. Und deswegen wurde auch die Vermutung geäußert, dass die Durchsetzung eines Genes auch abhängt von, und das ist jetzt der Entscheidung, von dem Milieu, in dem eben diese Gene sich befinden. Und deswegen, wenn die Flüssigkeit des Mannes da ist und die Flüssigkeit der Frau da ist, dann kann es sein, und das ist wie gesagt, deswegen sage ich, kann es sein, weil das weiß man nach heutiger Kenntnis noch nicht, kann es sein, dass die Umgebung, in der sich Samenzelle und Eizelle befinden, einen Einfluss hat darauf, wie sehr sich diese Gene nachher äußern werden. Aber wie das der Fall ist, weiß man nicht. Ja? Und deswegen kann man nicht sagen, natürlich die Leute, die, sage ich mal, keine Muslime sind und gleichzeitig auch Fehler suchen in den Worten des Propheten a.s.w., in denen es natürlich keine Fehler gibt. Sie sagen bei solchen Hadithen, das widerspricht der heutigen Kenntnis. Ja, wir sagen langsam, das widerspricht nicht der heutigen Kenntnis, weil die heutige Kenntnis hat darüber noch keine gesicherte Kenntnis. Das ist der erste Punkt. Zweitens ist es manchmal auch ein Übersetzungsproblem, weil in manchen Hadithen heißt es, إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ. Das heißt, wenn die Flüssigkeit des Mannes, ja, jetzt kommt die Frage, wie übersetze ich es? Sabaqa im Sinne von vorauseilen, schneller sein, ja, oder wie in manchen Überlieferungen heißt es ala, das heißt in diesem Fall höher sein im Sinne von überwiegen oder im Sinne von durchsetzen. Ja? Und deswegen sage ich, pass mal auf, ala kommt von al-ulu, von der Höhe. Ja? Das heißt, wenn das eine das andere überwältigt, das heißt, das eine das andere dominiert, dann haben wir genau das, was wir heutzutage auch in den klassischen Büchern über Genetik lehren. Denn das Gen, das dominiert, das setzt sich durch. Stichpunkt, für die sich dann beschäftigen, es gibt die Begriffe dominant und rezessiv. Ja? Das heißt, das dominant ist rezessiv. Das heißt also, diese Hadithe ist immer so eine Frage, wie übersetzt man das? Wenn ich das so übersetze, wie ich es gerade übersetzt habe, stimmt das wunderbar überein. Wenn ich es anders übersetze, müssen wir vorsichtig sein, denn das, was der Prophet gesagt hat, kann nicht falsch sein, denn der Prophet, seine Worte sind eine Eingebung Allahs subhanahu wa ta'ala. 96. Wie viel Wasser ist für den Ghusl ausreichend? Aisha sagte, radiallahu anha, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Ghusl bei Janabe aus einem Behälter zu vollziehen pflegte, der circa einen Sa' Volumen hat. In der Version von Ma'mar heißt es, ich und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam haben den Ghusl aus einem Behälter vollzogen, der ein Volumen von einem Sa' hat. Abu Dawud rahimahullah sagte, ich hörte Ahmed ibn Hanbal rahimahullah sagen, ein Faraq, das ist der Begriff, der vorhin erwähnt worden ist, aus einem Behälter, ja, der Faraq. Ein Faraq entspricht 16 Rittel. Das sind alles Maßeinheiten von früher. Früher hat man nicht mit Kilogramm gemessen oder mit Meter und Zentimeter, sondern man hat bei Volumen eben mit Hohlmaßen gemessen. Und das sind Arten von Hohlmaß. Ein Sa' ist ein Hohlmaß, ein Mud ist ein Hohlmaß, ein Wasq ist ein Hohlmaß. Ja, das sind alles verschiedene Hohlmaße, die wir auch aus den Hadithen kennen. Und bei Längeneinheiten hat man zum Beispiel von Zira' gesprochen, das heißt Armlängen, ja, gesprochen. Das heißt nicht, dass die nicht vereinheitlicht waren, können schon vereinheitlicht gewesen sein. Weil die Frage ist auch, was ist ein Meter? Also irgendwann mal hat man mal festgelegt, was ein Meter ist. Dann seitdem gibt es ein Stück, das steht in einem Museum, und das ist der Maßstab. Ja, es gibt keinen anderen Maßstab. Ja. Und dann gibt es beim Gewicht genau das Gleiche. Ja, irgendwann muss man festgelegt haben, was heißt ein Kilogramm. Ja. Bei Temperaturen hat man einen anderen Anhaltspunkt genommen, zumindest bei Celsius. Da hat man gesagt, der Gefrierpunkt von Wasser. Ja. Und du musst irgendeinen Maßstab, einen Maßstab haben, woran du das festmachen kannst. Und wie gesagt, Rattel, Sa', Mud und so weiter, das sind alles verschiedene Maßstäbe. Und deswegen, der Imam Abu Dawud will jetzt nur sagen, weil im Irak, Ahmed rahimahullah war im Irak und da gab es Rittel, deswegen sagt er, ein Faraq entspricht 16 Rittel, das hat der Imam Ahmed gesagt. Und ich hörte ihn auch sagen, der Sa' von Ibn Abi Dhi'b entspricht 5 1/3 Rittel. Er sagte, wer sagt, dass er 8 Rittel entspricht, so ist dies nicht bekannt. Er antwortet hier auf eine andere Ansicht, die das anders eingeschätzt hat. Und ich hörte Imam Ahmed sagen, rahimahullah, wer als Zakat al-Fitr 5 1/3 von unserem Rittel hergibt, der hat genug hergegeben. Also, wie viel muss man Zakat al-Fitr normalerweise geben? Ein Sa'. Und ein Sa' sind 4 Mud. 4 Mud sind 4 Hände voll. Okay? Und, das, also 4 Hände voll sind 1 Sa'. Und er rechnet das jetzt um, in die heute, in seine Zeit damals. Aber, jetzt, das, der Unterschied zwischen damals und heute ist was? Er rechnet es um in ein Hohlmaß von damals. Und Hohlmaß in Hohlmaß ist kein Problem. Was ist Hohlmaß? Hohlmaß, das geht nach Volumen, nicht nach Gewicht, ja? Also ein Hohlmaß könnte zum Beispiel sein, ein Kubikzentimeter, ein Kubikmeter und sowas, ja? Aber das Problem ist, heutzutage, was machen manche Leute? Sie rechnen den Sa' in Gewichtmaße um. Gewichtmaße. Das ist ein Problem. Weil es doch klar, dass wenn ich ein Kilogramm, versus ein Sa', also bleiben wir beim Mut einfach, wenn ich eine Handvoll Reis nehme, dann ist sie nicht so schwer wie eine Handvoll Datteln. Oder? Datteln sind schwerer. Ne? Allein schon wegen dem Wasser, der sich in ihnen befindet. Und deswegen, wenn du sagst, versus ein Sa' sind so und so viel Kilogramm, dann musst du sagen, von welcher Art. Weil sonst passt das nicht mehr. Ja. Und selbst dann ist es, kommt es auch auf an, welche Art. Also Datteln sind nicht alle gleich. Datteln sind nicht alle gleich schwer. Ja. Und ihr könnt euch vorstellen, je größer eine Dattel ist, ja, desto mehr Zwischenräume gibt es auch dann. Und die Zwischenräume, dadurch geht ja etwas verloren, sage ich mal. Ja. Und je kleiner eine Substanz ist, desto weniger Zwischenräume gibt es wohl. Und desto mehr kannst du, also deswegen, wenn man bei Hohlmaßen bleibt, dann ist es immer eindeutig. Und vor allem, das Allerwichtigste in Geschichte ist, die Leute, die immer Hohlmaße in Gewichte umsetzen, bei Zakat al-Fitr und sagen, so zum Beispiel 1 Kilogramm, 2 Kilogramm oder so, die sorgen dafür, dass das Wissen über Hohlmaße verloren geht. Weil was sollst du eigentlich machen? Du kaufst einfach zum Beispiel einen Sack Reis, 1 Kilogramm Sack Reis, du machst deine Hand rein, und schöpfst daraus. Und guckst, wie viel passt jetzt in deine beiden Hände in etwa rein. Und das ist ein Mund. Und das machst du 4-mal. Und das ist genau die Zakat, die du an Zakat al-Fitr geben sollst. Mehr sollst du gar nicht geben. Oder musst du nicht geben. Aber wenn man dir sagt, zum Beispiel 1 Kilo, was machst du? Dann gehst du in den Laden, kaufst du einen Sack mit 1 Kilo oder 200, 500 Gramm. Und das war's. Hat aber einen riesigen Nachteil. Du weißt nicht, was ein Sa' ist. Das verlernst du. Wie oft kommt das vor? Einmal im Jahr bei den meisten Leuten, wenn überhaupt. Okay? Und wenn du das nächste Mal dann keinen Reis findest, sondern möchtest Datteln hergeben, weißt du schon nicht mehr, was du machen sollst. Weil es nicht mehr 1 Kilo ist. Ja? Kann sein, es mehr, kann sein, es weniger. Ich hoffe, die Botschaft ist eingekommen. Also, man sagte, was ist mit der Dattelsorte As-Sayhani. Ja? Sie ist schwer. Er sagte, As-Sayhani ist eine bessere Sorte, ich weiß aber nicht, ob sie genügt. Ja? Ich weiß also nicht, ob sie als ob man eigentlich einen Sa' hergeben. Die Frage ist praktisch, wenn jemand eine bessere Sorte hergibt eine bessere Sorte hergibt für uns als Antwort, auch wenn er gesagt hat, ich weiß nicht, ob sie genügt oder nicht genügt, entscheidend ist das Sa'. Entscheidend ist das Sa'. Wenn es ein Sa' ist, dann. Wenn aber jemand wenn gemeint ist, dass man das, was man hat, umtauscht in eine andere Sorte Datteln, ja, dann haben wir 2 Probleme. Einmal, wir haben ein Riba-Problem, weil Datteln gegen Datteln ist ein Zinsgeschäft. Oder zweitens haben wir das Problem, dass eventuell weniger bei rauskommen, also das ist eine Schlussfolgerung des Ganzen, weil wir eben, weil wir normalerweise, wenn wir schlechte Daten gegen gute tauschen, nicht die gleiche Menge bekommen, sondern weniger bekommen. Und wenn das dann unter einem Sa' ist, dann natürlich ist das für die Zakat al-Fitr nicht mehr gültig. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Der Ghusl aufgrund von Janaba. Jubayr ibn Mut'im, radiallahu anhu, sagte, dass sie beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, Entschuldigung, bevor wir darüber sehen, wir haben ja den entscheidenden Teil des Hadiths, es geht ja um die Wassermenge. Und das heißt hier, dass er a.s. mit einem Sa' Wasser den Ghusl zu vollziehen pflegte. ein Sa' Wasser, sind also vier Hände voll. Mit vier Händen voll hat er a.s. seinen gesamten Körper damit gewaschen. Und detaillierter, er hat eine Handvoll genommen und hat damit die rechte Kopfhälfte eingerieben, bis er sicher war, dass das Wasser überall hingelangt. Dann hat er ein zweites Hand genommen und damit die linke Kopfhälfte eingerieben. Und dann hat er ein drittes genommen, den gesamten Kopf eingerieben. Und dann hat er eins genommen, hat damit den gesamten restlichen Körper damit gewaschen. Und das war's. Und deswegen, wenn man das vergleicht mit der Menge Wasser, die andere Leute verwenden, um den Russel zu vollziehen, dann ist da, ich will nicht übertreiben, aber bestimmt mehr als die hundertfache, wenn nicht sogar die tausendfache Menge, die manche Leute verbrauchen, wenn sie den Russel vollziehen wollen. Und warum? Weil es geht hier einfach um zwei Sachen. Erstens, dass der gesamte Körper Wasser abbekommt. Aber als Waschung und nicht als Einreiben, also nicht als Masch. Und der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen ist, Masch bedeutet, dass man die Hand nur anfeuchtet und dann streicht über die Haut. Das wäre gestrichen. Russel bedeutet, dass man Wasser nimmt und auf eine Stelle des Körpers kippt, dann hat man und danach das Wasser verteilt. Dann hat man viel Wasser genommen, das nennt man dann Rassel oder Russel, und dadurch hat man seine Pflicht schon erledigt. Und ihr seht ja, wenn der Prophet ﷺ, abgesehen vom Kopf, nur eine Hand voll nimmt und damit den gesamten Körper einstreicht, dann hat er schon seine Aufgabe erfüllt, a.s. Manche Gelehrte sagen, das gehört zur Baraka des Propheten, a.s., dass er mit wenig Wasser auskam. Wie dem auch sei, es ist ein Appell an uns, dass wir mit möglichst wenig Wasser auskommen. Und wenn das für den Russel geht, dann erst recht auch für den Wudu. Und deswegen heißt es in anderen Überlieferungen, dass der Prophet ﷺ mit einem Mudd den Wudu zu vollziehen pflegt. Ein Mudd. Und zumindest kann man ein Glas Wasser nehmen oder einen kleinen Behälter nehmen, ihn mit Wasser so füllen, dass wie man eigentlich nur braucht, und dann daraus schöpfen. Dadurch lernt man erstens damit ordentlich umzugehen, zweitens befolgt man das Sunna des Propheten alaihissalatu wassalam. Und drittens, also, wie heißt es, man verschwendet kein Wasser. Ich glaube, die Batterie davon ist ausgegangen. Vielleicht kannst du mal gucken. Dann machen wir weiter, inshallah ta'ala, mit dem 97. Kapitel, der Russel aufgrund von Janaba. Jubay ibn Mut'im, radiallahu anhu, sagte, dass sie beim Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam, das heißt die Leute, den Russel aufgrund von Janaba erwähnten. Da sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, was mich angeht, so gieße ich über meinen Kopf dreimal Wasser. Er zeigte dabei auf seine Hände, alaihi salatu wassalam. Dieser Hadith als Abschluss für uns, weil er praktisch das bestätigt, was wir vorhin gesagt haben. Und ansonsten die folgenden Hadithe, das Kapitel ist ein bisschen länger und da geht es alles um die Art und Weise, wie der Prophet a.s. den Russel vollzogen hat. Deswegen verschieben wir das auf den nächsten Unterricht, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman.